Nachdenkseiten. Die kritische Website. Haben Lügen wirklich kurze Beine? Von Felix Dutschek. Lügen haben kurze Beine, behauptet ein beschwichtigendes Sprichwort. Doch Lügen bekommen bekanntlich leider keine lange Nase, erst recht nicht die verdienten Strafen. Vielmehr werfen erlogene Geschichtsfälschungen meist die von den Verursachern beabsichtigten langen Schatten, vor allem in den Köpfen all jener Unbedarften, für die sie bestimmt sind, die das Erzählte gerne glauben oder zumindest nicht genau überprüfen und widerlegen wollen. Eine Rückschau anlässlich des Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkriegs auf Lügen und Geschichtsverfälschungen zur Rechtfertigung von Kriegen und Kriegsverbrechen. Heute vor 86 Jahren begann Hitler den Zweiten Weltkrieg in Europa. Ohne Kriegserklärung, stattdessen mit einer 3 Wochen zuvor befohlenen und sorgfältig vorbereiteten Propagandalüge. Dem Überfall auf den Sender Gleiwitz als makabres Beispiel für angeblich dutzende bewaffnete Provokationen Polens gegen das friedliebende Nazi-Deutschland. Damit wird eine andere, auch heute wieder tagtäglich bewahrheitete Redewendung in Erinnerung gerufen. Das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit. Diese Erkenntnis stammt ursprünglich wohl von dem US-amerikanischen Politiker Hiram Warren Johnson, einem zu seiner Zeit als progressiv geltenden Vertreter der Republikanischen Partei in den USA. Jedenfalls wurde seine traurige Botschaft in den zurückliegenden 100 Jahren oft zitiert, weil sie auch in den unzähligen späteren Kriegen immer wieder bestätigt wurde. Es sei hier, nur ohne die detaillierten Belege an Stichworte wie den Mukden Zwischenfall, mit dem sich das kaiserliche Japan in den 1930er Jahren die Herrschaft über den Mandschurei sicherte, die angebliche Attacke Nordvietnams auf provozierende US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin, Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen im Irak, syrische Giftgasangriffe oder Irans Atombomben, vor denen Netanyahu bereits seit Jahrzehnten warnt. Ein herausragendes Beispiel ist zweifellos das traumatisierende Datum 9/11, das, wer immer die Anschläge zu verantworten hat oder zuvor davon wusste, als angebliche Legitimation für den Afghanistan-Krieg der USA samt deren willfährigen Untertanen herhalten sollte. In diesem Sommer warnten russische Sicherheitsexperten vor geplanten britisch-ukrainischen False-Flag-Operationen an jenen Tankern, die Rohöl aus Russland exportieren. Um Russland und die Abnehmerländer einer Umweltkatastrophe zu beschuldigen, die noch weit schlimmer ist als die gelungene Sprengung von 3 der 4 Nord Stream Pipelines in der Ostsee, über welche ebenfalls das Geschichtenerzählen in einschlägigen Medien gerade wieder Hochkonjunktur feiert. Oft waren, zumindest in der Vergangenheit, die viel langsamere, oft schleppende Kommunikation oder auch Sprachbarrieren, selbst in den Wissenschaften, ein Hindernis, das zu Unklarheiten oder Streit um die Prioritäten von Entdeckungen und Erfindungen führte. Das galt erst recht zwischen Erdteilen im Altertum und Mittelalter, wenn etwa Nebeneffekt bei friedlichem Handel auch Wissen zwischen dem Reich der Mitte China und Europa in beide Richtungen ausgetauscht wurde. Oder selbst zu Hochzeiten der Wissenschaft im Orient gelangte Wissen der Muselmänner bei deren Expansion samt einem folgenden kulturellen Austausch nach Europa, etwa über Spanien. Auch ohne kriegerische Folgen bleiben bewusst erdichtete Fälschungen und verheimlichte Unterschlagungen von Tatsachen bei welthistorischen Ereignissen schlichtweg dreiste Lügen. Auch dafür ist die jüngere Zeitgeschichte reich an Beispielen, etwa beim ersten Raumfahrer, dem sowjetischen Kosmonauten Juri Gagarin, anstelle von John Glenn, wie es am 20. September 2024 die offenbar mit besonderen Experten gespickte ARD brisant zu verkünden fertigbrachte. Oder jüngst wieder einmal bei der Nichtwürdigung des ersten Deutschen im Weltall, dem DDR-Flieger-Kosmonauten Siegmund Jähn, mit der selbst eine CSU-Bundesministerin brillieren konnte. Neben dem atemlosen Überfluss an Sensationen und Vermutungen in den ach so sozialen Medien könnten und sollten eigentlich Film und Fernsehen eine sachlichere und sauber recherchierte Darstellung von historisch bedeutsamen Ereignissen liefern. Wäre da nicht auch heute noch der ungezähmte Wille zur Volksaufklärung und Propaganda, wie seinerzeit noch ganz unverschämt das Reichsministerium von Josef Goebbels genannt wurde? So verwundert es nicht, dass es neben soliden recherchierten Dokumentarfilmen auch propagandistische Machwerke gibt, sowohl grobschlächtige als auch feingesponnene Schleier über die wahre Geschichte. Leider geben sich selbst angesehene Politiker oft genug dafür her, nackte Wahrheiten lieber zu verschweigen, sei es aus diplomatischem Geschick an der falschen Stelle oder plumper Unterwerfung. Jüngstes Beispiel waren Anfang August wiederum die Reden des japanischen Premierministers Shigeru Ishiba anlässlich des 80. Jahrestages der US-amerikanischen Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Wiederum, weil schon vor 5 Jahren auch der inzwischen ermordete Shinzo Abe als damaliger Premierminister in fast wortgleichen Reden peinlich darauf achtete, die USA mit keiner Silbe zu erwähnen, weder als damalige Schuldige, erst recht nicht als heutige Bündnispartner Japans in der vorangetriebenen Hochrüstung gegen die Volksrepublik China. Bei der Unterschlagung und Fälschung der Geschichtsschreibung über die ersten Atombomben ist Japan natürlich nicht allein. In den Traumfabriken von Hollywood wird auf diese Weise nicht nur die weltweite Verbreitung des American Way of Life, der amerikanischen Kultur der Einwanderer, verherrlicht und systematisch organisiert. Auch deren Geschichtsschreibung, das Umschreiben der Eroberung des eigenen Kontinents, wie auch ihr jahrzehntelang stabiles Weltbild als die größte Ordnungsmacht, wird als massenmedialer Treibriemen realisiert und weltweit transportiert. Entgegen dokumentarischer Genauigkeit befleißigen auch die USA selbst mit ihren Hollywood-Studios, die Geschichte immer als einen Siegeszug des Guten in Gestalt der USA zu verbrämen. Sonst drohe der Welt das Armageddon der Evangelikalen. Dabei sind sie kräftig am Werk, die Schrecken in Gaza lassen heute schon grüßen. Vor 2 Jahren kam auch in Deutschland, mittlerweile ein Kassenschlager, Einnahmen 977 Millionen US-Dollar weltweit, 48 Millionen Euro in Deutschland in die Kinos. Der Hollywood-Streifen Oppenheimer von Christopher Nolan. Im Mittelpunkt steht selbstverständlich der herausragende Physiker Robert Oppenheimer als Wissenschaftler im Manhattan Project, neben dem militärischen Befehlshaber, dem US-Brigadegeneral Leslie R. Groves, im hochgeheimen Manhattan-Projekt zum Bau 2 Atombomben in den USA. Weltweit wurde die für Hollywood vergleichsweise große Akkuratesse in der historischen Darstellung der Ereignisse gelobt. Allerdings wird dabei, vielleicht dem westlichen Geist der Zeitenwende gehorchend, eine klitzekleine Kleinigkeit fast nirgendwo erwähnt. Diese kleine Frage lautete: Was erwiderte Stalin nach der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands während der Potsdamer Konferenz, als ihm der US-Präsident Harry S. Truman triumphierend von seinem neuen großen Knüppel, den gerade erst einsatzbereiten Atombomben der USA, berichtete? Stalin soll Truman zu den Verbrechen in Hiroshima und Nagasaki ermuntert haben? Im Hollywood-Streifen müssen der US-General Leslie Groves, im Film bisweilen als Bad Guy des Manhattan-Projekts dargestellt, und der Good Guy Robert Oppenheimer als filmische Kronzeugen für eine solche Lüge herhalten. Groves berichtet Oppenheimer in einem kurzen Dialog über die angebliche Antwort Stalins beim Wortwechsel mit Truman im Schloss Sizilienhof, wo damals in Potsdam die Konferenz stattfand. Truman sprach nach dem am 16. Juli 1945 gelungenen Trinity-Test in der Wüste von Nevada nach einer der vielen Sitzungen, nämlich am Abend des 24. Juli 1945 mit Stalin, und deutete ganz beiläufig, aber triumphierend, die Existenz einer neuen Waffe in Besitz der USA an. General Groves hatte Truman telefonisch umgehend über den Erfolg unterrichtet und im Film ab Timecode 15536 fragt ihn Oppenheimer danach. Hat Truman Stalin informiert in Potsdam? Informiert wäre eine Übertreibung. Er hat erwähnt, dass es eine neue und mächtige Waffe gibt. Stalin hofft, dass wir die gegen Japan einsetzen. Das war's. Zitat Ende. Das Problem an dieser Kolportage ist, dass sie im wortwörtlichen Inhalt lediglich auf nachträglichen Behauptungen allein von Truman beruht, denn es gibt definitiv keine offiziellen Aufzeichnungen über diesen Smalltalk am Rande der Potsdamer Konferenz. Und die Erinnerungen verschiedener Konferenzteilnehmer sind ziemlich verschieden, wie man in US-Archiven finden kann. Dazu eingefügt eine Grafik. Nur Truman behauptete später in seinen Erinnerungen Decisions auf Seite 416, Stalin hätte den Einsatz der neuen US-Waffen empfohlen, und zwar explizit gegen Japan. Der ebenfalls anwesende damalige US-Außenminister James F. Burns behauptete zwar, der US-Dolmetscher Bolin sei in das Gespräch involviert gewesen, was dieser aber 1960 kategorisch abstritt, weil Truman wohlweislich das Gespräch als informell erscheinen lassen wollte. Allerdings meint Burns sich jedenfalls zu erinnern, dass Stalin in seiner kurzen Antwort an Truman das Wort Japan nicht erwähnte. Vom US-Admiral William Daniel Leahy, ebenfalls Teilnehmer der Potsdamer Konferenz, stammt offenbar die wohl bekannteste Anekdote von diesem Moment in Potsdam. Er erinnert sich, dass der US-Präsident ihm später mitgeteilt habe, die Antwort von Stalin habe kein besonderes Interesse widergespiegelt, der Generalismus schien vielmehr gar keine Ahnung zu haben, worüber Truman da mit ihm sprach. Für Truman sei das einfach eine andere Waffe und er hoffte, wir würden sie effektiv einsetzen. Und selbst der wohl neugierigste Beobachter dieser Szene, Winston Churchill, berichtet von seiner späteren Nachfrage bei Truman lediglich dessen Kommentar. Er stellte keine Frage. Natürlich kann man, wenn Lügen und Aktionen unter falscher Flagge nicht helfen, auch die Schraube der Provokationen immer fester anzuziehen versuchen. So warnten Propheten im Westen seit Jahren davor, die Russische Föderation würde nach einem Sieg in der Ukraine, bevor Deutschland oder gar Brüssel an der Reihe sind, selbstverständlich als nächstes die abtrünnigen baltischen Republiken überfallen und ins Imperium zurückholen. Da Russland bisher dafür nicht nur keinerlei Ambitionen erkennen ließ, sondern sogar ausdrücklich dementierte, diese kleinen Länder, deren Führer mit fliegenden Fahnen der NATO beitraten, überfallen zu wollen, greifen einige dieser Leute zum Mittel sich selber erfüllender Prophezeiungen. Gemeint ist insbesondere die wahnwitzig erscheinende Drohung eines untergeordneten US-Generals unlängst, die NATO solle nun endlich das Problem mit der russischen Enklave Kaliningrad aus der Welt schaffen. Also solle das frühere deutsche Königsberg endlich heim ins NATO-Reich geholt werden, vorsorglich versteht sich. Ach, wäre das schön für die Kriegstreiber in Westeuropa, wenn Russland dann endlich, um seine strategisch zweifellos bedeutsame Enklave an der Ostsee zu verteidigen, den Suwalki-Korridor sichern oder seinerseits gleich mit drei baltischen Zwergstaaten reinen Tisch machen würde. Dann hätte man doch jahrelang zu Recht vor den imperialen Ambitionen Putins gewarnt. Und wieder wäre aus einer schmutzigen Lüge eine weise Vorhersehung geworden. Wer Augen hat, zu sehen und Ohren, um zu hören, der findet gute Filme auch heute noch, auch in Deutschland. So lief im Frühsommer nicht nur in Berlin der Helsinki-Effekt über die Unterzeichnung der KSC-Schlussakte im Jahr 1975, im geschichtsträchtigen Berliner Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz bereits ab Mai der eindringliche Antikriegsdokumentarfilm »Das Jahr 1945« des DDR-Regisseurs Karl Gass. Übrigens läuft über das geheime Unternehmen Tannenberg der Nazis als propagandistischer Vorwand für den Überfall auf Polen vor genau 86 Jahren, wiederum im Berliner Filmtheater Babylon heute Abend, am 1. September um 20 Uhr, der DEFA-Film Der Fall Gleiwitz von 1961. Nach einem Drehbuch der bekannten Autoren Wolfgang Kohlhase und Günter Rücker 1963 in der DDR uraufgeführt. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.